Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Im Exoplanetenarchiv der NASA sind Stand heute 5616 Exoplaneten registriert, also Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems um einen Stern ähnlich wie unsere Sonne kreisen. Über 1500 davon zählen zum Typ Supererde, was bedeutet, dass diese Planeten mindestens so groß sind wie die Erde oder maximal etwa 14 Mal größer. 200 dieser fernen Welten gelten als erdähnlich. Diese Zahlen sprechen für die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo da draußen in den unendlichen Weiten des Weltraums Leben gibt. Und damit herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Nerd Alert für alle, die neugierig auf morgen sind. Mein Name ist Andreas Albes und ich begrüße heute gemeinsam mit meinem Kollegen Torben Müller die Astrophysikerin Lisa Kaltenegger. Aber erstmal hallo, lieber Torben.
Hallo Andreas, schön wieder da zu sein.
Und jetzt ganz herzlich willkommen, liebe Lisa Kaltenegger.
Danke für die Einladung.
Lisa, du bist in Österreich geboren, bist Professorin an der Cornell-Universität in New York und Gründerin des Carl Sagan Institute, das sich auf die Erforschung von Exoplaneten spezialisiert hat. Und du hast gerade ein ganz wunderbares Buch mit dem Titel Alien Earth geschrieben, das dieses Thema in herrlich leichter Sprache erklärt. Aber bevor wir über dein Buch sprechen, erklär uns doch erstmal, wie wird man Planetenjägerin, denn so wirst du im Internet immer wieder bezeichnet.
Ich glaube, man ist einfach neugierig. Und wenn man neugierig ist und dann noch in der Zeit lebt, so wie wir alle, dass man Planeten um andere Sterne entdeckt, dann denkt man sich immer, was könnte man denn gern machen? Und Planetenjägerin klingt natürlich super, aber was jetzt spannend ist, jetzt gehe ich zu Planeten Erkenntnissen und zur Planetenerforscherin, weil wir finden sie nicht nur, und da hast du ja die Tausenden schon erwähnt, sondern jetzt kriegen wir zum ersten Mal genug Licht von diesen kleinen Planeten, dass wir reinschauen können, was denn dort so vor sich geht.
Ja, du bist ja eigentlich auch dann jetzt nicht nur Planetenjägerin, sondern du wirst ja auch zur außerirdischen Jägerin, wenn man das mal so sagen kann, ne? Also du suchst nach Leben im All. Und da frage ich mich, wie funktioniert das eigentlich? Die bemannte Raumfahrt, die ist ja gerade mal bis zum Mond gekommen und jeden Stein umdrehen, das geht also nicht. Dein Buch beginnt mit dem Start des James Webb Weltraumteleskops Ende 2021 und hier scheint der Schlüssel dafür zu sein, oder?
Absolut. Astronomen, die in den Himmel schauen, lesen die Information, die im Licht gespeichert ist. Und dieses Licht zeigt dir, was es getroffen hat am Weg bis zu uns und auch, was in der Luft von diesen anderen Planeten drinnen ist. Und hat ja Einstein auch schon gezeigt, Materie und Licht interagieren. Und genau da ist der Schlüssel.
Das heißt, verstehen wir das richtig? Du suchst also in der Atmosphäre von fremden Planeten nach chemischen Konstellationen, die die Voraussetzung für die Entwicklung von Leben sind, richtig?
Sogar nach chemischen Konstellationen, die ich mir nicht anders als mit Leben erklären kann. Das gibt ja diese einen Grundsätze, könnte es dort Leben geben. Und dann die Hoffnung, wir spüren Signale auf, die ich mir nicht anders erklären kann, als dass es Leben gibt. Das heißt, wir haben diese Bandbreite in der Suche drinnen. Wo könnte es interessant sein? Und da schaut spannend aus.
Sag mal, wie stellst du dir den ersten Tag vor, oder nicht den ersten Tag, sondern den Tag vor, an dem du Leben im All entdeckst?
Ich muss sagen, ich stelle ihn mir so vor, das macht man natürlich, dass man da am Computer sitzt und du siehst die Daten an und dann siehst du da diese Daten, die sich zu einem Gefüge ergeben, also die lesen wir ja in einem Programm und dann auf einmal siehst du die richtigen Lichtwellen, die Schälen, die darauf hindeuten, dass es da eine Kombination von Gasen gibt, die du nur mit Leben erklären kannst und dann schaltest du den ganzen Computer aus, tust du das ganze Programm runterfahren, schaltest alles wieder ein und schaust, ob da kein Fehler drinnen war. Und da muss ich sagen, da stelle ich mir vor, dass es da so ein Kribbeln im Bauch gibt, ein Kribbeln im Herz und ein Kribbeln im Kopf. Und diese Neugierde, die uns doch alle bis hierher gebracht hat und uns immer wieder raufschauen lässt oder auch in unsere Umgebung, die hat uns dann in dieser hypothetischen Zukunft unseren Kontext im Universum gebracht, uns gezeigt, dass wir vielleicht doch nicht allein sind.
Du hast ja eben schon mal diese Daten erwähnt. Welche optischen Anzeichen für Leben gibt es denn in der Atmosphäre?
Im Augenblick mit den Teleskopen, die wir haben, können wir so kleine Planeten, die erdähnlich sein könnten, nur so beobachten, wenn sie sich zwischen uns und ihren Sternen schieben.
Also gar nicht direkt.
Gar nicht direkt. Das heißt, was hier spannend ist, bei den Tausenden von neuen Welten, die wir entdeckt haben, die meisten haben wir noch nie gesehen. Also wir sehen nur, dass sie was abdecken. Also da kann man sagen, okay, man hat einen Schatten gesehen oder eine Silhouette. Aber sie selber allein haben wir noch nicht gesehen, weil die Planeten so klein sind im Vergleich zum großen, hellen, heißen Stern. Aber was wir jetzt machen, wenn dieser Planet sich vor den Stern schiebt, das heißt ein Transit, eine Eclipse, das kann man ein bisschen, wenn man sich die Sonnenfinsternis denkt, wo sich der Mond ja zwischen die Sonne und die Erde schiebt, dass, wenn sich ein Planet zwischen deinen Sternen und uns schiebt, da gibt es auch so eine Eclipse und ein Teil des Planetenlichts wird dann aber durch die Atmosphäre, also ein Teil des Sternenlichts, das auf den Planeten trifft, wird durch die Planetenatmosphäre gefiltert, bevor es zu meinem Teleskop kommt. Und so kann ich dann schauen, ist dieses Licht auf ein Molekül getroffen wie Sauerstoff oder Wasser und hat es zum Schwingen und Rotieren gebracht, weil dann kommt weniger Licht bei dieser Energie bei mir an, als es sollte. Das ist dieses Spektrum von einem Planeten, dieser Lichtfingerabdruck. Und so kann ich dann rauskriegen, ob es da Kombinationen gibt, die eben nur erklärbar sind mit Leben.
Das heißt, du siehst eigentlich nicht, wie man sich das vorstellt, wie man das zu Hause macht, wenn man vielleicht ein Teleskop zu Hause hat. Du guckst nicht durch ein Okular und guckst in den Weltraum und siehst da ein Bild, sondern was siehst du?
Das heißt, es ist immer schon so, jetzt mit diesen großen Teleskopen, dass die romantische Vorstellung, dass dein Astronome schaut und so mit dem Auge reinschaut. Warum würdest du denn das machen? Weil mit dem Auge sehe ich ja gar nicht so viel. Wir machen ja auch digital Fotografien, damit wir Details sehen, also auch im normalen Leben. Und so macht man das in der Astronomie auch. Es gibt eine Digitalfotografie sozusagen, die eben das Licht aufnimmt, das da beim Teleskop reinkommt. Und da kann man dann schauen, da kann man das aufspalten in die verschiedenen Farben, in die verschiedenen Energien, in die Wellenlängen des Lichts und kann man dann schauen, ob jetzt da überall gleich viel Energie drinnen ist oder die Energie, die halt sein sollte, oder ob da eine Energie fehlt. Das heißt, das kann man sich so vorstellen wie ein Bild, das aus ganz vielen verschiedenen Ebenen geschnitzt ist oder so ein Relief, wenn man will. Und man kann da mit dem Computer durchgehen und sich immer andere Querschnitte anschauen, immer mehr Information rauskriegen. Das heißt, dieses Bild, das jetzt das James Webb Space Teleskop macht, kann ich dann übersetzen, in wie viel Licht kommt an und was ist da drinnen.
Lisa, wenn du über Leben im All sprichst, dann redest du ja vor allen Dingen über die Suche nach Leben in fernen Galaxien, zumindest im Augenblick. Wie sieht es denn in unserer Galaxie bzw. in unserem Sonnensystem aus? Wie wahrscheinlich ist es, dass es in der Nähe der Erde, also auf dem Mars oder vielleicht irgendeinem Mond, Leben gibt?
Als Exoplanetenforscher suchen wir ja nach Leben um Planeten, die um andere Sterne kreisen, in unserer Galaxie, also um die Sterne, die der Sonne am nächsten sind. Weil je weiter etwas weg ist, desto weniger hell erscheint. Das weiß man ja von einer Taschenlampe. Wenn wer weggeht mit der Taschenlampe, dann wird die Taschenlampe ja nicht dunkler, aber sie erscheint einem dunkler, weil es weiter weg ist. Das heißt, da suchen wir um Planeten, um die nahesten Sterne. Aber in unserem Sonnensystem gibt es natürlich auch ganz spannende Gegenden und ganz spannende Orte, wie zum Beispiel den Mars oder die Eismonde Enceladus und Europa bei den großen Gasplaneten oder auch Titan, der jetzt Meere aus Ethan und Methan hat. Und da hoffen wir, dass es in unserem Sonnensystem vielleicht noch einmal Leben gibt. Und da können wir hinfliegen, da können wir auch etwas rausschöpfen und uns genau unter einem Mikroskop oder in ganz einer tollen, detaillierten Analyse anschauen. Das können wir bei anderen Planeten nicht. Und so ist diese Suche im Sonnensystem und außer dem Sonnensystem so schön verlinkt und beides so spannend gerade.
Hast du eine Vorstellung, wie Leben im All aussehen könnte, also konkret, wie ein Lebewesen aussehen könnte?
Das ist natürlich eine spannende Frage. Wie könnte Leben im All ausschauen?
Aber ich vermute, das wird nochmal etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, richtig?
Absolut.
Und deshalb wird es einen weiteren Podcast mit Lisa Kaltenegger geben. Und zwar die nächste Folge, wie könnte Leben im All aussehen? An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Torben, für die schöne Vorbereitung dieses Podcasts.
Vielen Dank auch, hat mir Spaß gemacht.
Und Dank an dich, liebe Lisa.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Na, das war uns ein großes Vergnügen. An dieser Stelle bleibt mir noch, mich zu verabschieden. Ich bin Andreas Albes und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge mit Lisa Kaltenegger und dem nächsten Nerd Alert.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.